Und dazu begrüße ich Bettina Schulte, die stellvertretende Feuilleton-Chefin der Badischen Zeitung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Watti.
Sie müssen ja in letzter Zeit viel Zeit auf dem Sofa verbracht haben. Immerhin haben Sie sich durch die 750 Seiten von Klaus Teweleits neuem Werk gelesen. Buch der Königstöchter von Göttermännern und Menschenfrauen heißt es und ist Teil 2 des vierteiligen Pocahontas-Projektes vom Soziologen und Schriftsteller Klaus Teweleit. Wie war denn die Lektüre?
Ja, ich habe die Lektüre überwiegend im Zug hinter mich gebracht. Das ist auch ganz schön. Das Buch, ja, ist, zum Glück gibt es viele Bilder. Das erleichtert die Lektüre doch dann etwas. Klaus Teweleit ist ja jemand, der kompiliert. Das macht ja sein Schreiben auch aus. Diese assoziative Herangehensweise ans Thema. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele in diesem Buch, noch mehr als in allen übrigen Büchern, sehr, sehr viele Abbildungen rund um dieses Thema Götter, Menschen, Frauen, und man staunt, wie reich die Kunstgeschichte auch ist in der Verarbeitung dieser Symbolik. Das ist schon erstaunlich, und vor allen Dingen in der Renaissance geht es ja dann los mit sehr freizügigen Darstellungen. Also das ist zum Teil auch recht sinnlich drastisch, und das macht die Lektüre dann auch ein bisschen bunter.
Sie berichten davon im heutigen Feuilleton der Badischen Zeitung, und es ist ja kein einfaches Sujet. Wir können uns dem mal vielleicht von Beginn an nähern. Tatsächlich begann die Beschäftigung Teweleits mit den Landgründungsmythen, mit Pocahontas und John Smith. Also genau. Zur Erinnerung, drei britische Schiffe landen in den USA, genauer im James River. Die Besatzungen gründen die ersten englischen Siedlungen auf amerikanischem Boden, und dass John Smith, der zuerst von den dort lebenden Indianern gefangen genommen wurde, nicht getötet wurde, das liegt an der Häuptlingstochter Pocahontas, die nämlich verliebt sich in John Smith. So sagt es diese Geschichte. Und schon gegen diese Darstellung hatte Klaus Teweleit etwas. Was denn?
Ja, er entlarvt sie, zumindest jetzt auch in diesem neuen Buch. Er kommt immer darauf zurück. Das Buch hat ja auch den Titel Pocahontas. Es ist der Gründungsmythos der USA in einem vermeintlichen Bundesstaat Virginia, was natürlich schon ein Hohn für sich ist. Er hat jetzt eine Deutung gefunden in den USA, dieses Pocahontas-Mythos, die ganz anders lautet, die aus indianischer Sicht erzählt wird, dass John Smith überhaupt nie ein Feind der Indianer gewesen sei. Zumindest sie hätten ihn nicht als Feind empfangen, sondern als Freund, um sich mit ihm gegen die Spanier zu verbünden. Und insofern hätte Pocahontas überhaupt es nicht nötig gehabt, ihn zu retten. Also diese rührende Geschichte der Liebe und der Rettung des John Smith wäre dann eine Erfindung der Weißen, des weißen Mannes, der die Eroberung des Landes Amerika in einer Liebe legitimiert, sozusagen. Und die indianische Sicht sagt, nein, es war gar nicht so. John Smith hat sich im Grunde genommen überhaupt nicht retten lassen müssen. Er hat später den Indianer dann verraten. Er war als Freund und wurde hinterher hinterrücks zum Feind. Und Pocahontas hat lediglich vermittelt zwischen den Kulturen, war aber nie eine Geliebte des John Smith und hat ihn schon gar nicht wundersam errettet.
In dieser Betrachtung bleibt Teweleit auch nicht nur in der Historie stecken. Auch James Cameron bekommt sein Fett weg, und zwar als Filmkolonialist, um es vielleicht so zu sagen.
Ja, ganz großartig, ja.
Ja, erzählen Sie davon.
Ja, das finde ich eine ganz wunderbare Deutung. Den Film Avatar habe ich selbst nicht gesehen, um es gleich zu sagen, aber wenn ich Teweleits Analyse, die sich wie bei ihm, immer bei ihm über wirklich viele Seiten hinwegzieht, aber trotzdem sehr amüsant zu lesen ist, entnehme, ist eben der Versuch Camerons auf der einen Seite, die Indianer sozusagen zu rehabilitieren, indem die in diesem Film, in diesem 3D-Film, in diesem digitalen Film, die Amerikaner mit Pfeil und Bogen bekämpfen. Auf der anderen Seite, aber das beschreibt Teweleit sehr schön, sitzt er im Kinosessel und fühlt sich dabei unglaublich unwohl. Er hat sozusagen fast physische Ekelgefühle, weil dieser Film ja nur funktioniert mit dem geballten Aufwand digitaler Technik. Also sozusagen auf der formalen Seite streicht der Film seine inhaltliche Komponente komplett durch. Und das nennt er dann Perversion eigentlich, und kommt dazu auch natürlich zu erkennen, dass die Überwältigungsstrategien dieses Films enorm sind. Da wabert die Musik, da wird esoterisches Geklingel einem in die Ohren hineingestopft, dass man gar nicht mehr loswerden kann. Und das empfindet er dann am Ende doch als andere Art von Kolonisation. Also die Amerikaner kommen aus diesem Muster so schnell nicht raus.
Klaus Teweleit bleibt natürlich nicht nur bei der Schilderung oder der Neuinterpretation der Pocahontas-Geschichte, sondern in diesem Buch wird diese These von Teweleit, dass die Landnahme nur über die, wie er eben schreibt, Eroberung weiblicher Körper funktionieren konnte, ja noch weitergeführt und auch auf andere Mythen und Legenden übertragen. Wovon berichtet er noch? Welche Beispiele hat er noch?
Er sieht sozusagen den Ursprungsmythos unseres Abendlandes, sind ja nun mal die mythologischen Geschichten der griechischen Götter. Und die sind in seiner Relektüre, die sich auch auf aktuelle Forschungsergebnisse in diesem Feld beruft, nun ganz und gar nicht unschuldig. Und dieses lustige Treiben der Götter, die ja, wie wir wissen, wie wir alle wahrscheinlich auch in der Kindheit gelesen haben, sich ja mit vielen verschiedenen Frauen verbinden, Götterfrauen, Menschenfrauen, vor allen Dingen Menschenfrauen, Königstöchter, die sind eben in Tevelats Lektüre keineswegs einfach nur so, um sich die Zeit zu vertreiben, sondern dienen dazu eben auf der symbolischen Ebene, die Kolonisation der Griechen im Mittelmeerraum zu legitimieren, zu begleiten. Er sagt auch aushaltbar zu machen, denn es waren ja sozusagen Barbaren aus der Sicht der Griechen, die eben nicht nur sozusagen erobert werden mussten, sondern die ja auch die griechische Kultur annehmen sollten. Und da sind natürlich solche wundersamen Geschichten von Göttern, gegen die man ja sowieso nichts machen kann, ideal, um den anderen sozusagen die eigene Kultur und die eigene Sicht auch schmackhaft zu machen. Und so erzählt er das und er hat eine mythogeografische Karte entwickelt, versucht also das tatsächlich topografisch nachzuweisen, in welchen Regionen welche Götter, welche Königstöchter vergewaltigt, geschwängert haben. Und das kann man wirklich sehen, dass man da eine Dekolonisation der Griechen im Mittelmeerraum tatsächlich auch topografisch nachvollziehen kann. Das finde ich relativ sensationell. Ich weiß nicht, wie die Wissenschaft darauf reagiert, ob die sagen, naja, sehr spekulativ, aber im Rahmen seiner Untersuchung klingt das alles sehr plausibel. Und Tevelat ist ja jemand, der tatsächlich seit vielen, vielen Jahren sich mit der männlichen Eroberungspraktik, mit der männlichen Gewalt beschäftigt und ja, hat seinem Ruf hier wieder alle Ehre gemacht, muss man sagen. Als Frau liest man das natürlich sehr gern.
Im Radiofeuilleton zu Gast die stellvertretende Feuilleton-Chefin der Badischen Zeitung, Bettina Schulte. Und natürlich gratuliert das Feuilleton dort heute auch Philip Roth zum 80. Geburtstag. Der Artikel ihres Kollegen Martin Halter, der beginnt etwas, sagen wir mal, ratlos frustriert, denn alle Jubeleien hat ja Roth schon einen Strich durch die Rechnung gemacht, als er behauptet hat im vergangenen Jahr, er würde jetzt sowieso nichts mehr schreiben. So muss Martin Halter eigentlich auch schon, so habe ich es zumindest gelesen, fast nachrufartig gratulieren.
Ja, das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Situation, würde ich sagen. Ich habe ja auch eine Unterzeile noch Schriftsteller AD geschrieben. Philip Roth hat ja im letzten Oktober angekündigt, er will nicht mehr schreiben. Sein letzter Roman Nemesis mit dem sei er an den Endpunkt gekommen. Unser Autor möchte das gar nicht so recht glauben, weil Roth ja andererseits immer gesagt hat, lebendig bin ich nur, wenn ich schreibe. Aber ich glaube, das muss man doch Roth abnehmen, dass er tatsächlich nicht mehr schreiben will. Er hat in den letzten Büchern ja durchaus immer düsterere Szenarien entworfen und entwickelt. Ich zuletzt habe Jedermann und die Demütigung gelesen. Das sind sehr bittere, sehr schwarze, sehr verzweifelte, auch unglaublich ehrliche Bücher. Ich liebe Philip Roth, ob dieser Ehrlichkeit, dieser Gnadenlosigkeit in der Selbstanalyse, der schenkt sich und seinen Lesern wirklich nichts. Aber vielleicht ist es ja so, dass er jetzt tatsächlich gesagt hat, es ist genug. Es gibt eigentlich nichts mehr, was ich sagen kann. Ich habe alles gesagt. Schade, dass er nie den Nobelpreis bekommen hat. Das hätte ich ihm so sehr gewünscht. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Die Nobelpreis-Jury hat ja schon die tollsten Entscheidungen getroffen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wer weiß, was dann noch in der Zukunft entschieden wird. Philip Roth wird heute 80 Jahre alt. Das ist ein Thema im Feuilleton der Badischen Zeitung. Genauso wie das neue Werk, muss man schon fast sagen, von Klaus Teweleit. Und das war Bettina Schulte, die stellvertretende Feuilleton-Chefin der Badischen Zeitung. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Martin.
Und die Badische Zeitung erscheint in Freiburg und dort hören Sie Deutschlandradio Kultur auf 90,6.